Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe heute zum Thema Theater. Wir spannen da versuchsweise einen größeren Bogen über die letzten 4 Jahrzehnte aus aktuellem Anlass und mit einem Gast, der zu den wichtigsten Regisseuren dieser Zeitspanne gehört. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Burri und ich begrüße ganz herzlich Hans Hollmann. Willkommen im Studio.
Guten Tag.
Hans Hollmann, Sie sind ein vitaler und immer noch vielbeschäftigter 75er. Sie konnten eben dieses Frühjahr Ihren 75. Geburtstag feiern. Ja. Sie sind aber auch ein 68er.
Schrecklich, alle Interviews fangen jetzt damit an.
Das ja, ich will ja überleiten.
Ja, ja, 12 Jahre. Leiten Sie über. Das Sie 75 sind, ist ja das Uninteressante.
Sie sind eben auch ein 68er, denn von 1968 bis 78 hatten Sie wesentlichen Anteil am künstlerischen Höhenflug, den das Theater Basel damals genommen hat, zunächst unter der Leitung von Werner Dückerlin und dann auch mit Ihnen als Direktor. Vor fast 40 Jahren haben Sie in diesem Theater einen Meilenstein gesetzt mit Ihrer Inszenierung von Kasimir und Caroline von Ödön von Horvath. Sie haben sich immer wieder mit diesem Dramatiker beschäftigt und nun eben in Basel wieder Horvath inszeniert. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wir fangen jetzt mal bei Horvath an. Was fasziniert Sie an diesem Autor aus den 30er Jahren, der ja durch Sie auch eine Art Renaissance erlebt hat?
Er hat mehrere Renaissancen erlebt. Er hat zunächst einmal geschrieben in den 30er Jahren und hat in dieser Zeit nur mäßiges Aufsehen erregt und auch einige Ablehnung erfahren. Und dann kam man die Nazis, 38, dann wurde er im gleichen Jahr in Paris von einem herabfallenden Ast erschlagen. Und dann kam die erste, eigentlich die Naissance nach dem Krieg. Und die fand in Kellertheatern in Wien statt. Die Stücke wurden sehr dialektbeschwert und sehr, sehr frei aufgeführt. Und es war eigentlich auch kein großer Boom. Dann, wie ich bereits in Wien studiert habe, an dem Reinhardt-Seminar, dann war so eine Phase, wo man auch an den größeren Theatern Horvath zu spielen begann. Ja, und da war er dann da eigentlich. Aber ich kann schon sagen, dass die Arbeit von Palitzsch und mir und anderen dann in den 60ern den eigentlichen Anstoß gegeben haben zur Verbreitung von Horvath an allen deutschsprachigen Bühnen, zur ersten Gesamtausgabe und dergleichen. Das Faszinosum für mich an Horvath ist das gleiche wie an Karl Kraus oder an Canetti oder an Jelinek oder an Werner Schwab. Sie alle gehören beginnend mit Nestroy zu einer neuen Art von Dramatik, nämlich es entsteht eine Textur, die pro Figur verschieden ist. Canetti formuliert das dann in den 20er Jahren, indem er zwei Forderungen an das Theater stellt. Das eine ist die Forderung, dass jedes Stück eine vollkommen neue Handlung haben muss, die vorher nicht da gewesen ist, darüber könnte man auch jetzt länger ausführen. Und die zweite Forderung, er verlangt für die Figuren des Dramas die akustische Maske für jede Figur. Und darunter versteht er eine Ausdrucksweise, die ganz spezifisch ist wie ein Fingerabdruck, wie ein Fingerprint. Die Elemente dieser Maske sind die Artikulationsbasis, also durchaus etwas Phonetisches, aber auch das gesamte Vokabular einer Figur, deren Lieblingswörter, deren Lieblingssätze, deren sprachliche und grammatikalische Fehlerhaftigkeit oder Eigenart. All das beschreibt er als akustische Maske und verlangt das im Drama, das jede Figur bekommt. Und Horvath hat das, vielleicht hat er das auch gelesen gehabt, aber Horvath hat das durchaus bei allen seinen Stücken und bei all seinen Figuren durchgeführt. Und nun, warum ist mein persönliches Interesse als Regisseur an diesen Autoren so stark, weil ich das Verfahren der akustischen Maske auch dann anwende, wenn ich Goethe inszeniere oder wenn ich Schiller inszeniert habe oder andere Autoren. Das heißt, meine Regiearbeit beginnt eigentlich damit, dass ich anfange, einer Figur eine akustische Maske zu geben. Also meine Probenarbeit findet am Anfang immer am Tisch statt und hat zu tun eigentlich vor allem mit Akustik, also mit der akustischen Emanation des Darstellers, die wird festgelegt, über die wird diskutiert und erst dann geht man ins Szenische, erst dann geht man ins Choreografische.
Das ist ja ganz wichtig im Zusammenhang mit Horvath, der ja auch seine Stücke zum Teil Volksstücke nannte, aber das führte ja immer zu einem Missverständnis, Sie haben es am Anfang angedeutet. Auch hier in Glaube wie Hoffnung wird ja eine reale Geschichte, eine furchtbare Geschichte erzählt von einer arbeitslosen Frau, die ihren Körper dem Leichenschauhaus verkaufen will, damit sie
eine wahre Geschichte,
auf der letzten Seite der Zeitung stehen. Und trotzdem, mit Volkstheater hat das ja nichts zu tun. Also gerade Ihre Inszenierung, Hans Hollmann, besticht ja durch eine Künstlichkeit, wie Sie mit den Figuren und mit der Sprache umgehen. Sie haben das jetzt sehr schön geschildert. Sie machen das aber auch bei anderen Autoren.
Bei anderen, ich mache das immer. Ich hab vor wenigen Jahren Iphigenie inszeniert. Ein Stück, wo also der gleiche Sprachgestus, die gleiche Sprache also in jeder Art der Untersuchung stattfindet. Und trotzdem haben wir das versucht, trotzdem habe ich versucht, dem Thoas eine andere akustische Maske zu geben als dem Rest, nicht wahr?
Bei Horvath kommt ja noch dazu, dass jetzt in dem Stück alle Leute auch in einer Art Floskeln reden. Also ja, es gibt ja immer dieses Mann, ja, Mann die, hat
die,
doch...
Ja, die Sprachmasken der Horvath-Figuren sind also sehr in einem großen Prozentsatz bestehen sie aus Sprachhülsen, aus fertigem Sprachmaterial, das aus den Medien, wie man heute sagen würde, kommt, also aus den damaligen Medien und die Sprache der Groschenromane, die Sprache der Mickey Mouse, ja, des Tonkinos, ja, das sind diese Sprachhülsen, da staunt der Laie, ist ein Satz, und der Fachmann wundert sich, das passt überall, und mit dieser, das ist ja das Spezielle bei den Horvath-Figuren, wenn man es jetzt noch näher fokussiert, dass die Menschen diese Sprachhülsen, also zu ihrer Sprachmaske gehören, diese Sprüche, wobei sie sich kritisch manchmal auch einander, das sind ja Sprüche, sagt die Elisabeth einmal, wo der sagt, ohne Glaube, Liebe, Hoffnung gäbe es logischerweise kein Leben. Also ein Satz, der irgendwie nach etwas klingt, aber völliger Nonsens ist, ja. Aber der Polizist, der ihn artikuliert, der fühlt sich in dem Moment gestärkt. Er kann mit dem Leben umgehen, mit so einem Satz im Maul gewissermaßen. Und sie sagt drauf, das sind Sprüche. Also sogar so weit geht es. Aber wie gesagt, die Figuren haben diese Sätze und können sich mit diesen Sätzen, mit diesen Sprichwörtern, können sie ihre Angst zudecken, können sie ihre Angst vorm Anderen, die Angst vor der Liebe auch und all das. Das sind Schutzmechanismen, die da laufen. Über diese Sprachhülsen.
Und was ja auch sehr schön sichtbar wird zum Teil in diesen Sprachhülsen, ist der aufkeimende Faschismus. Ich habe die Aufführung wunderbar gefunden, ich habe es ja auch besprochen. Mir ist aber aufgefallen, Hans Hollmann, dass jüngere Theaterkritiker zum Teil schrieben oder gesagt haben, mir fehlt der Bezug zu heute. Ja gut, Gegenwart.
Damit sind wir
bei in einem Minenfeld.
Damit sind wir mitten stehen wir am Krankenbett des Theaters. Des heutigen. Das heutige Theater ist in einem Maße ritualisiert, dass es schon fast gar nicht mehr Theater ist. Und das Ritual, das möchte ich vorweg sagen, ist das Gegenteil von Theater. Das Ritual ist ein ständig gleicher Ablauf gleicher Elemente. Mhm. Und wenn das Theater ritualisiert oder wenn das Theater liturgisiert, was anders ist, also wenn das Theater zelebriert wird oder wenn es zum Ritual geworden ist, dann ist es nicht mehr Theater. Die Elemente des Theaters sind ganz andere, können wir darüber noch reden. Aber eines dieser Rituale ist, dass alles in der Gegenwart spielen muss. Ja, und das ist, also ich muss richtig lachen, wenn ich solche Einwände höre oder von diesem Verlangen die Rede ist. Mir ist es auch bei der letzten Inszenierung in Wien, da hat in der Josefstadt, haben auch einige schon, das ist ja nicht mehr heutig, weil es nicht heute spielt. Das ist eine Art von öffentlicher Dummheit, wenn Sie so wollen, die unglaublich ist. Und jetzt, um das mal zu untersuchen, es gibt Stücke, die kann man durchaus heute spielen, auch wenn sie vor 2000 Jahren geschrieben wurden. Dazu gehören also der Klassiker, die Komödien, klassischen Komödien und Tragödien. Die gehören absolut dazu. Selbstverständlich kann man viele andere Stücke des 19. Jahrhunderts, auch heute Baumeister Soldes zum Beispiel und das alles, wo also die Gesellschaftsstrukturen von damals den heutigen sehr ähnlich sind, warum nicht? Aber Sie können ein Stück wie Glaube, Liebe, Hoffnung, dessen Handlungskerne ist zum Beispiel das Faktum, dass ein Staatsbeamter nicht im Konkubinat leben darf. Ja, wie soll ich denn um Gottes Willen als eine heutige Umgebung heutige Kostüme schaffen und dieses Anlegen oder diesen Aufhänger, besser gesagt, des Stückes noch haben. Und ich hätte ihn ja sofort verloren. Das ist ja völlig unbegreiflich.
Ja, und auch die Sprache gehört in jene Zeit.
Auch die Sprache gehört natürlich in jene Zeit. Also auch die Sprachhülsen sind die der 30er Jahre. Und die jungen Menschen der 30er Jahre, die hier auftreten, die sind ja von dieser Zeit geprägt. Wenn der Polizist sagt, das sind ja bürgerkriegsähnliche Zustände, ja. Gott sei Dank, dass die dummen Wahlen vorbei sind. Die Wahlen waren damals in den 30er, am Beginn der 30er Jahre gab es gerade 12 Jahre freie Wahlen in der Weimarer Republik. Also, das ist in einem Maße zeitbezogen, ganz abgesehen davon, also wir sind hier im Medium Hörfunk. Eine der schönen Stellen ist, wenn im vierten Bild der Polizist, also wenn die bereits zusammenlegen, der Polizist liegt im Bett und das Mädchen macht ihm Kaffee und dann greift der junge Mann, greift dann unters Bett und holt sich, und das schreibt der Horvath, ja, setzt sich den Kopfhörer auf und hört zu und macht rhythmische Bewegungen und auf einmal fängt er an, bababam, bababam, bam, 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 dadadam, bam, bam, und singt den Radetzky-Marsch mit. Ja, also, wenn ich das jetzt auf heute umsetze und der drückt auf ein modernes Gerät und man hört den Radetzky-Marsch, dann ist wiederum ein Anliegen des Autors, findet nicht statt.
Ich glaube,
wir
machen das Minenfeld wieder zu, was wir gehört haben. Und das war mir wichtig, die Leidenschaft des Hans Hollmann ein vielleicht immer wieder missverstandenes Wort, nämlich für die Werktreue in gewissen Beispielen. Sie haben vorhin ja schon die Namen genannt, Canetti, aber auch Elfriede Jelinek, Karl Kraus. Sie haben sich sowohl mit Gegenwartsstücken wie mit älteren Texten immer wieder intensiv beschäftigt. Das zeichnet ihr ganzes Leben als Theaterschaffender aus. Und wir machen jetzt nochmals einen kleinen Sprung zurück in die Basler Zeit, als Sie im Rohbau des neuen Stadttheaters Basel die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus inszenierten, wurde nach Berlin eingeladen. Man konnte das gar nicht transferieren, weil diese Aufführung speziell in dieser riesigen Halle konzipiert war. Und ich schlage vor, dass wir einen ganz kleinen Ausschnitt hören, nämlich den Optimisten und den Nörgler
im Gespräch
über die deutsche Kultur.
Aber die Deutschen sind doch schließlich das Volk der Dichter und Denker. Widerspricht nicht die deutsche Bildung dem von ihnen behaupteten Materialismus?
Die deutsche Bildung ist kein Inhalt, sondern ein Schmücke dein Heim, mit dem sich das Volk der Richter und Henker seine Lehre ornamentiert.
Das Volk der Richter und Henker? So nennen Sie die Deutschen? Das Volk Goethes und Schopenhauers? Warum denn?
Weil Goethe und Schopenhauer gegen den heutigen Zustand des deutschen Volkes mit mehr Berechtigung alles das vorbrächten, was sie gegen ihre deutsche Zeitgenossenschaft auf dem Herzen hatten, und mit mehr Schärfe als der Martin. Sie müssten heute froh sein, wenn es Ihnen glückte, als lästige Inländer über die Grenze zu kommen. Goethe hat schon dem aufgeschwungenen Zustand, in dem sich sein Volk während des Befreiungskrieges befand, nichts als ein Gefühl der Leere abgewinnen können. Und die deutsche Umgangs- und Zeitungssprache könnte Gott danken, wenn sie heute noch auf dem Niveau wäre, auf dem Schopenhauer sie verächtlich gefunden hat.
Das also Adolf Sparlinger und Michael Rittermann, beide schon gestorben in dieser Aufführung von 74, 75. Das ist ja nur ein Ausschnitt aus einem Riesensteinbruch von Werk. Niemand getraute sich, das eigentlich vorher zu spielen.
Ja, man könnte sogar sagen, ein Steinbruch aus dem Steinbruch. Denn wenn Sie das ungekürzte Werk nehmen, das haben wir damals ausgerechnet, dann würde man 12 bis 13 Stunden spielen. Und das, was wir damals gemacht haben, wir haben 7,5 Stunden gespielt.
Es waren ja zwei Abende.
Zwei Abende, der eine war 3,5 und der andere 4,5. Ja, 8 Stunden insgesamt gespielt. Und das ist dasjenige, was damals, 1974, noch verständlich war. Noch begriffen werden konnte. Das ist immer wieder bei einer grundsätzlichen Sache des Theaters. Es hat keinen Sinn, wenn Inhalte emaniert werden auf einer Bühne, die niemand mehr versteht oder deren Elemente niemand mehr versteht. Ich bin überzeugt, wenn man es heute machen würde, würde eines oder andere, die eine oder andere Szene auch wieder rausfallen.
Sie sind ja ursprünglich Österreicher, mittlerweile aber auch Schweizer und wohnen schon lange in Basel, aber Sie haben ja auch eine bestimmte Affinität zur österreichischen Kultur. Karl Kraus ist vielleicht das eine Element, ich denke aber auch an so einen Sonderling wie Herzmanowski Orlando mit seinem Stück, ich habe es mir extra rausgeschrieben, das heißt Prinz Hamlet, der Osterhase oder C'est la vie oder Baby Wallenstein.
Ja, drei Titel.
Was nun eine ganz andere Palette ist und Sie lieben ja irgendwie beides. Ich höre immer wieder, Hans Hollmann ist ein harter Arbeiter, er verlangt seinen Schauspielern ungeheuer viel Präzision ab, aber er kann auch mit einem gewissen Schmunzeln einen Herzmanowski Orlando inszenieren. Und Sie sind ja einerseits promovierter Jurist und Sie sind ausgebildeter Schauspieler und Theaterfachmann. Wo verbindet sich bei Hans Hollmann die Ernsthaftigkeit mit dem Spiel oder die Leichtigkeit des Seins, die es ja auch gibt, mit der Schwerkraft der Reflexion?
Naja, schauen Sie, ich glaube, man kann es so formulieren, dass man muss erst noch mal wissen, was man jeweils macht, ob das jetzt Horvath ist oder ob das Herzmanowski Orlando ist. Ich kann nicht, und das ist ja auch so ein Ding der Gegenwart, dass immer alles, was an Problematik gerade am Tisch ist, wird so in eine Inszenierung reingepackt. Also von Irak bis zu Bush und Bedrohung durch den Islam, das ist immer sehr häufig überall drin. Und ich meine, dass man eben Herzmanowski Orlando, der übrigens auch diese Sprachmasken, von denen wir gesprochen haben, durchaus aus seine Figuren anwendet, dass man den ganz anders machen muss als Iphigenie oder eben Horvath oder Karl Kraus. Nur, was sie mit Ernsthaftigkeit oder mit Härte und harter Arbeit bezeichnet haben, das stimmt natürlich, aber das ist, auch wenn ich eine Operette inszeniere, auch das habe ich getan, dreimal die Fledermaus inszeniert, es ist eine komische Szene in einer Operette mit dem eben nicht dichterischen Sprachmaterial und daneben dieser glitzernden, genialen Musik von Strauss zu inszenieren, ist die härtere Arbeit als einen Monolog der Iphigenie. Also die Härte der Arbeit, die daraus entsteht, dass man sehr genau arbeiten muss, dass man langsam arbeiten muss und dass ein gutes Ergebnis immer sehr viel Arbeit voraussetzt, das ist überall das Gleiche.
Ich wollte darauf aus, dass Sie ja ein Mensch sind, der sich durchaus mit den schweren Brocken der Literatur auseinandersetzt, also auch mit ganz schwierigen Gegenwartsstücken. Sie haben auch schon Heiner Müller inszeniert. Sie haben damals in Basel Uraufführung Handke Quodlibet.
Ja, und ich habe vor allem in den 80er und 90er Jahren habe ich Reinhard Götz.
Ja, genau.
Das war eine besonders, wie soll ich sagen, große und wichtige Arbeit von mir und eine besonders schwierige Arbeit, bis ich auch Reinhard Götz und sein Anliegen begriffen habe. In sehr vielen langen Gesprächen, wir sind einmal einen ganzen Tag durch München gezogen und haben ein Stück von ihm durchgearbeitet, das habe ich uraufgeführt, Festung und Schlachten. Der Umfang der Arbeit ist gleich und die Schwierigkeiten sind immer gleich.
Aber der Spaß am Schwierigen, der ist eben auch Spaß.
Das, was die Änderung, die, glaube ich, in so einem Leben ist, dass einem mit zunehmendem Alter, dass man viel strenger wird sich selbst gegenüber. Also ich habe diese Sätze gehört und die waren für mein damalige klangen die so, wie ich es damals wollte. Ich würde sie halt schon wieder genauer haben wollen.
Ja,
am liebsten würde ich in einer Stelle eine andere Betonung. Aber nun sind ja beide tot und ich kann nicht mehr anfangen zu probieren.
Man sagt ja immer, nichts altert so schnell wie Originaltöne aus dem Theater. Geht das Ihnen
Das ist in keiner Weise. Nein, das etwas ein anderes Phänomen gibt. Es ist ein anderes Phänomen ist dieses, dass man Theater nicht aufzeichnen kann. Ich glaube, darum hat das Theater so herrlich das 20. Jahrhundert, wo die beiden großen optischen Medien Fernsehen, Film entstanden sind, Tonfilm und Fernsehen dann in der zweiten Hälfte. Und das Theater hat es trotzdem großartig überstanden, weil das Theater eben nicht vermittelbar ist, nur unmittelbar vermittelbar ist. Natürlich aufgezeichnet, wir haben Ernst Malowski, Orlando, habe ich selber aufgezeichnet und das war von mir als Fernsehregisseur eine besonders gute Leistung. Das ist für sich ein sehr witziger Fernsehfilm, aber es hat mit der Aufführung eigentlich nur wenig zu tun. Genauso hat die Stelle, die wir jetzt gehört haben, war eben nur die akustische Schiene. Alles andere war ja weg.
Nicht?
Ja,
man muss vielleicht noch nachreichen für die Karl Kraus nicht so kennen.
Die meisten, 30 Jahre her.
Dass das natürlich eine Rundumbühne war. Es war eine Art zirzensische Anlage der Welt auf verschiedenen Schauplätzen.
Unten war ein Wiener Kaffeehaus und dort saß das Publikum und hat auch während der Aufführung geraucht und hat getrunken und das wurde vorher serviert, in der Pause serviert und man hat das Klicken der Schalen und das in den Szenen hat man auch das Anzünden der Zigaretten gehört.
Sie haben auch unter anderem einmal Faust 1 und 2 gemacht. Ja. Haben Sie sich eigentlich alle Wünsche erfüllen können bis jetzt, die Sie ans Theater hatten?
Nein. Ich habe noch eine Sehnsuchtsproduktion, das ist Was ihr wollt, das habe ich noch nicht gemacht und Sommernachtstraum.
Sonst haben Sie schon Shakespeare gemacht.
Sonst habe ich Shakespeare gemacht. Aber die beiden sind bis jetzt noch nicht gekommen und das wäre schön, wenn die noch kommen würden. Ja, und dann gibt's sicherlich auch Opern, die ich noch gern machen würde. Falstaff nicht gemacht. Das ist eine Oper, die ich unbedingt gern machen würde. Da gibt's schon noch einiges. Aber ich habe schon sehr wesentliche Dinge, die ich machen wollte, habe ich gemacht. Also das.
Sogar Wagner, Rheingold.
Also Rheingold, ja. Ich habe ja Rheingold zweimal gemacht. Ich habe es zuletzt in Koblenz sogar gemacht. Ja, aber das ist nicht so das große Anliegen für mich.
Sie haben ja noch etwas anderes gemacht in langen und vielen Jahren. Sie haben in Frankfurt die Hessische Theaterakademie mit aufgebaut und waren dort jahrelang Professor für Regie.
Das war zeitlich anders. Zunächst einmal habe ich auf Vorschlag von Peter Iden, der dort die Schauspielklasse geleitet hat, wurde dort eine Regieklasse eingerichtet und für die habe ich das Curriculum entworfen und deren Professor war ich. Und ich habe vom Anfang an eine Kooperation mit der Bühnenbildnerin Rosalie, die Professorin an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach wurde, gehabt und habe dann erkannt, dass man Regisseure wirklich nur vor Ort auf der Bühne ausbilden kann. Max Reinhardt hat einmal gesagt, muss man auch sagen, Max Reinhardt, der berühmte Regisseur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Max Reinhardt hat einmal gesagt, zum Klavierüben braucht man ein Klavier und zum Theaterüben braucht man ein Theater. Und das war mir klar, um Regisseure auszubilden, brauche ich ein Theater. Und ich fand damals einen fantastischen Sponsor in den Anfang der 90er Jahre, die Techem AG, die hat diesen Studiengang gesponsert, und ich konnte zu den hessischen Staatstheatern gehen und konnte sagen, liebe Freunde, ich zahle die Produktion, es wird sie ein Student von mir inszenieren und eine Studentin oder ein Student von Rosalie wird das Bühnenbild dazu machen, den Rest zahle ich. Und so ist etwas entstanden, also ein ganz spezieller Studiengang entstanden. Und ich habe für den, und dann kam mir einmal der praktische Gedanke, was ist, wenn Techem einmal nicht mehr sponsern will oder kann, dann muss das weitergehen. Und so kam der Gedanke einer hessischen Theaterakademie, einer Kooperation zwischen den hessischen Hochschulen, also der Universität Frankfurt mit der Theaterwissenschaft und der Dramaturgieklasse, die wir neu gegründet haben dort, die Universität Kassel mit dem Institut für angewandte Theaterwissenschaft, mit dem Heiner Goebbels, wie gesagt, Rosalia an der Hochschule für Gestaltung Offenbach und unsere Hochschule, also mit dem Fachbereich Darstellende Kunst, also Opernklasse, Tanz und so weiter. Und die haben sich zusammen mit 8 Theatern, großen Theater des Rhein-Main-Gebiets zusammengeschlossen und bekamen dafür vom Land Hessen eine jährliche Subvention. Und das gibt es seit 10 Jahren. Und gibt es 2 Säulen. Das eine ist die eine Säule ist der Produktionsverbund. Das heißt, die Absolventen und die Studierenden in den Fächern Dramaturgie, Operngesang und so weiter. Also sämtliche Fächer sind da abgedeckt. Es gibt sogar einen Studiengang Theater, Musik, Theater und Tanzkritik bei uns an der Musikhochschule. Die konnten ihre Praxis an den Theatern in Form von Aufführungen, die sie mit dem dortigen Ensembles gestaltet haben, üben. Und auf der anderen Seite gibt es den Studienverbund, das heißt, das haben die Dramaturgiestudenten und Theaterwissenschaftler haben bei mir gehört. Also kurzum, ein Studienverbund einerseits und auf der anderen Seite der Produktionsverbund. Und das ist etwas durchaus Neues, was man übrigens jetzt auch in Hamburg probiert. Und ja, also das
sehr sinnvolle Einrichtung.
Sehr sinnvolle Einrichtung.
Die Zeit läuft uns bereits davon, aber vielleicht nur kurz, wenn Sie Regie unterrichten, was ist das Wichtigste in 3 Stichworten? Authentizität, Genauigkeit,
Nein.
Fantasie?
Nein, Technik.
Technik.
Technik. Verfahren. Es gibt darstellbare Verfahren, wie ein Regieführender eine Szene verändern kann. Und das ist lehrbar. Das Wichtigste ist aber die szenische Begabung, die szenische Fantasie eines Studierenden oder einer Studierenden, die Regie führen will und Regie studieren will. Aber man kann Regie lernen. Und
aber Begabung muss man schon haben.
Man muss eine sehr große Begabung haben. Und wenn ich Ihnen sage, wir haben pro Jahr höchstens 3, zweimal in den 14 Jahren, wo ich unterrichtet habe, haben wir 2x3 Studierende aufgenommen und meistens nur 2.
Also strenge Selektion.
Sehr strenge Auswahl, ja.
Hans Hollmann, danke für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch Theaterträume verwirklichen können in den nächsten Jahren.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.